Vorstandsneurotiker. Willkommen beim Wohlstandsneurotiker, dem Podcast der Neulandrebellen, heute mit Teil 2 unserer Miniserie über Gas und alles, was so dazugehört. Mein Name ist Tom J. Wellbrock und ich begrüße wieder den hochkompetenten Volkswirt und Nachdenkseitenredakteur und Buchautor Jens Berger. Hallo Jens.
Ja, hallo Tom, grüß dich.
Ja, unsere erste Folge ist ziemlich gut angekommen. Das freut mich natürlich sehr und hat, glaube ich, auch tatsächlich dank deiner grenzenlosen Kompetenz einige Fragen beantworten können, die vielleicht tatsächlich so ein bisschen im Raum standen. Es gibt aber eben auch noch eine ganze Menge Fragen, die weiterhin im Raum stehen. Und deswegen haben wir uns halt entschieden, das Ganze hier fortzusetzen mit einem zweiten Teil. Ich fange mal an mit meiner Bitte an dich. Kannst du mich mal ein bisschen beunruhigen?
Dich kann man, glaube ich, nicht mehr beunruhigen, weil du liest auch normale Texte. Du bist ja voll im Bilde.
Okay, trotzdem bin ich verwirrt und da musst du mir mal so ein bisschen aus der Klemme helfen. Ich habe, ich glaube, letzte Woche gelesen, und das war irgendwie bis dahin gar nicht unbedingt Thema, ich habe letzte Woche also gelesen, dass RWE wohl plant, diese ominöse Umlage, die ja in aller Munde ist und die ja dazu beitragen soll, dass mehr oder kann, dass mehr oder weniger hier alles gegen die Wand fährt, dass RWE sich an dieser Umlage gar nicht beteiligen will, das also nicht auf die Kunden abwälzen will. Und das ist ja erstmal für mich eine beruhigende Nachricht gewesen auf den ersten Blick, weil ich mir denke, super, dann müssen die Verbraucher das ja nicht zahlen und dadurch entschärft sich ja eigentlich die Brisanz insgesamt so ein bisschen. Und jetzt ist die Frage, kann ich jetzt beruhigt bleiben oder musst du mich jetzt beunruhigen?
Ja, dazu ist noch viel zu wenig bekannt, um da jetzt wirklich was sagen zu können. Also es kann natürlich sein, dass es ein reiner Marketing-Move ist. Es ist ja auch nicht so, dass RWE jetzt ein Konzern ist, der vor allen Dingen über die Stromschiene, aber auch über die Gasschiene nicht ganz massiv jetzt an den steigenden Preisen profitiert. Und die Debatten, die werden ja noch kommen im Herbst, Winter, Stichwort Übergewinnsteuer. Bislang konnte das der Christian Lindner ja immer noch abblocken. Aber irgendwann werden die Debatten kommen, spätestens wenn Konzerne wie RWE dann ihre neuen Quartalszahlen veröffentlichen. Der Vorstandsvorsitzende hat das ja schon so durchblicken lassen, dass man sehr, sehr gute Zahlen momentan schreibt. Und das ist wahrscheinlich sogar noch ein bisschen untertrieben. Es werden Rekordzahlen sein, die halt von diesen Großversorgungsunternehmen momentan verdient werden. Und da kann es durchaus sein, dass man jetzt auf diese in Anführungszeichen läppischen 2,4 Cent freiwillig verzichtet. Was allerdings jetzt auch wieder nur, linke Tasche, rechte Tasche sein könnte, denn wenn ein Konzern wie RWE jetzt beispielsweise seine Gaspreise, hypothetisch, ich kenne die Gaspreiserhöhung von RWE nicht, wurde, glaube ich, auch noch nicht kommuniziert, um 15, um 16 Cent erhöht, dann ist nicht gesagt, dass diese 2,4 Cent, die RWE dann sozusagen auf die eigenen Schultern nimmt, da nicht in dieser Preiserhöhung ohnehin eingepreist sind. Also sprich, ich erhöhe den Preis, aber momentan hast du ja keinen realistischen Wettbewerb, kein Kunde kann momentan den Versorger wechseln. Also die RWE-Kunden sind ohnehin an RWE gebunden. Und ob RWE jetzt die Preise um 14 Cent oder um 16,4 Cent erhöht, das wären dann diese 2,4 Cent Differenz, würde das komplett untergehen.
Ja, das ist auch gut, dass du das nochmal erwähnst, weil in diesem Artikel klang es tatsächlich ein bisschen so, als wenn durch den Verzicht auf die Umlage der Gaspreis insgesamt lediglich um 2,4 Cent steigen würde. Und das ist natürlich Quatsch, ne? Also du hast ja eben schon wieder von zu 16 Cent gesprochen. Da sprechen wir ja nicht über die Umlage, sondern sozusagen um die marktbedingte Preiserhöhung, oder?
Genau, für die Zuschauer und Zuhörer, wir zeichnen das gerade eben hier am Montag Spätnachmittag auf, also die Tickermeldung.
15.8., genau.
Also die Tickermeldung, die kam gerade eben mit der Höhe der Umlage und es wird überall also auf allen Medien, die ich mir jetzt hier angeschaut habe, wird es so kommuniziert, dass das die ja einzigen Preiserhöhungen wären. Also es wird nicht das Gegenteilige behauptet, es wird nicht gesagt, es wird dabei bleiben, aber diese 2,4 Cent werden so als die Erhöhung dargestellt. Aber das ist ja, letztendlich sind es nur ein vorbelastetes Wort, Peanuts. Wenn, das hatten wir ja in der letzten Folge, also wenn die Preise je nach Versorger um 15 oder gar um 20 Cent erhöht werden pro Kilowattstunde, dann sind diese 2,4 Cent, die dann noch on top kommen, sind wirklich nur ein kleiner Teil. Und wenn es halt momentan so kommuniziert wird, das wird ein bitterer Winter für Verbraucher. Sie könnten bis zu einem vierstelligen Betrag mehr bezahlen müssen. Da halte ich mir dann einfach nur also wirklich die Hände vom Kopf, denn das ist ja nun wirklich nicht der Punkt.
Sondern?
Naja, die regulären Preiserhöhungen, die in der Gasversorgung momentan...
Ach so, das meinst du. Okay.
Das ist das Gros der Mehrkosten, die wir alle zu erwarten haben. Und diese Umlage ist ja nun wirklich ein vergleichsweise kleiner Betrag, der jetzt auch nur zweckgebunden dafür eingesetzt wird, die Insolvenz, ich weiß nicht, sind sie wirklich insolvent? Keine Ahnung, auf jeden Fall ist ihnen das Geld ausgegangen, des Importeurs Uniper und ich glaube noch ein paar kleinere Importeure auch auszugleichen. Sprich, der Staat rettet sie, holt sich das Geld wieder. Das ist dieser kleine Anteil, der dort abgerufen wird über die Umlage. Aber die höheren Preise als sich werden damit nicht abgefangen. Also das wird seltsam kommuniziert, finde ich. Ich weiß jetzt auch gar nicht, Shell, als ich das heute gelesen habe, musste ich auch stutzen. Hatte jetzt noch keine Zeit gehabt, das zu recherchieren, ob Shell überhaupt ein Endkundenversorger ist. Ich weiß das aus dem Kopf jetzt nicht, ob Shell überhaupt Shell ist mir als Gasversorger jetzt nicht kein Begriff. Die meisten von uns sind halt über die lokalen Stadtwerke, werden sie versorgt. Diejenigen, die dieser Konkurrenz halt Gebrauch gemacht haben und zu einem preiswerteren Anbieter gewechselt sind, das sind meistens auch Zusammenschlüsse von Stadtwerken oder größeren Energiekonzernen, die den größeren Marktteil momentan haben. Aber RWE ist mir da jetzt ehrlich gesagt jetzt gar nicht so ein großer Begriff als Endkundenversorger. Ich weiß nicht, wie es im Ruhrgebiet dort, wo RWE vielleicht wissen ja da die Zuhörer und Zuschauer was, können was Schlaues in die Kommentare schreiben, ob die dort überhaupt in großem Maße Endkundenversorger sind. Shell ist es jedenfalls nicht, also von daher finde ich das ziemlich komisch. Und diejenigen, das war jetzt eine eigentliche Frage, die da natürlich unter das Rad kommen, das sind natürlich jetzt die kleinen Stadtwerke. Die kleinen Stadtwerke haben sich halt so gut sie es konnten über Verträge abgesichert mit den Gasimporteuren und mit den Gasgroßhändlern. Aber die trifft das jetzt natürlich voll. Auch die finanzielle Belastung trifft die voll. Und die können sich natürlich nicht den Luxus leisten, jetzt diese 2,4 Cent einfach von ihren Gewinnen wegfallen zu lassen. Zumal diese Stadtwerke ja auch gar nicht so eine Gewinne haben. Ganz im Gegenteil. Die Prognosen, die es da momentan gibt, ist, je kleiner die Stadtwerke sind, desto problematischer wird es für die jetzt dieses Wintergeschäft, da die ja viel kleinere Margen haben und wir davon ausgehen müssen, da kommen wir ja nachher auch noch dazu, dass die Endkunden massiv Energie sparen werden. Hinzu kommt, sie setzen jetzt mengenmäßig weniger um und wenn sie ihre kleinen Margen beibehalten, heißt das, dass sie viel, viel weniger verdienen. Und das kann dann natürlich sein, dass dann die Fixkosten, das kostet ja auch viel Geld, Endkunden zu versorgen, also der ganze Overhead, der Wasserkopf, wie man so schön sagt, der dafür dann nötig ist, allein schon das Rechnungswesen. Das sind jetzt keine Kosten, die jetzt variabel sich an den verkauften Mengen orientieren, sondern die sind einfach da. Die haben was mit der Kundenmenge zu tun und wenn man weniger einnimmt, wird es problematisch. Und das kann natürlich dann im Endeffekt auch dazu führen, wird wohl auch dazu führen, dass diese Konzentrierung auf dem Markt, so ganz im neoliberalen Sinne, dass die Großen natürlich Kostenvorteile haben. Das ist vollkommen klar. Also diese Skaleneffekte nennen Wirtschaftswissenschaftler das. Also je größer du bist, desto mehr kannst du natürlich bei gewissen Funktionen jetzt die Stückkostenpreise senken. Es ist ein bisschen kompliziert, aber das kann man sich, glaube ich, ganz einfach vorstellen, wenn jetzt ein Gasversorger eine Marketingabteilung hat, dann wird die natürlich nicht umso größer, je mehr Kunden er versorgt, sondern irgendwann ist halt ein Level erreicht und wenn ich unglaublich viel umsetze, dann diese Marketingabteilung, die nimmt dann nur noch, ich sage es morgen in Zahl, 5 Promille meines Umsatzes kostet die, während die bei den kleinen Stadtwerken dann vielleicht 5% kostet. Die haben ganz andere Kostenverteilung und können daher dann auch, wenn die Krise, also die erste Phase erstmal durchlaufen ist, abhängig davon, wie die Politik reagiert. Also ich bin jetzt fest davon überzeugt, dass es wieder heißt, mehr Markt und weniger Staat am Ende der Krise. Und dann haben die natürlich einen gewaltigen Marktvorteil gegenüber den angeschlagenen, unterfinanzierten, teilweise noch im kommunalen Besitz befindlichen Stadtwerken. Und das ist natürlich auch wieder eine Entwicklung, die ja ganz in diesem neoliberalen Sinn ist und garantiert nicht dem Allgemeinwohl zuträglich ist.
Ich habe vor kurzem einen Weltartikel, irgendwie Welt Plus, hinter der Bezahlschranke gelesen und da wurde dann darüber gesprochen, die ganzen Ideen, die Habeck hat zum Einsparen, das soll ja dann irgendwie auf 15% soll es ja hinauslaufen irgendwie oder sogar 20, ich glaube 15 waren es. Und wenn wir das dann alles machen mit Kaltduschen und Kurzduschen und Topf auf den Deckel und so weiter irgendwie, Deckel auf den Topf, so rum, dann hat dieser Bericht ergeben, dass es dann maximal 2% werden. Das hält sich ja nun dann doch in Grenzen, sind dann mal eben 13-18% weniger. Und darüber hinaus habe ich mich sowieso gewundert, irgendwie, es gibt ja diese Solidaritätserwartung von der EU, dass jetzt in der EU, ich weiß gar nicht, ob womöglich sogar Nicht-EU-Staaten in der EU jetzt diese Energiesparziele einfach ausgerufen werden. Da frage ich mich, ob die EU das überhaupt machen kann, ob das überhaupt in der Konstruktion der EU so irgendwie vertreten ist. Aber davon mal ganz abgesehen, Solidarität ist ja sowieso ein Begriff, der ja ganz speziell verwendet wird. Und wenn wir jetzt über Bankenrettung sprechen, über Südeuropa und Deutschland, hat ja die Südeuropäer gnadenlos fallen lassen. Jetzt kommen die Amerikaner nach Afrika und fordern von denen jetzt Solidarität, ich werde wahnsinnig, gegenüber den USA beziehungsweise dem Feindbild Russland, Sanktionen und so weiter. Das Ganze macht doch überhaupt keinen Sinn, oder?
Also stellenweise ist das drollig. in der Tat hofft auf die Solidarität der anderen EU-Länder. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Das eine sind natürlich die Länder, die Transitgas aus Deutschland bekommen. Zusammenhang hatten wir gerade eben schon. Das andere ist allerdings auch, dass ja Deutschland natürlich auch darauf hofft, zusätzliche Importe zu bekommen. Das ist in den Szenarien, die die Bundesnetzagentur ausgerechnet hat, tauchen die auch auf. Das ist die Frage, wo man dann zusätzliche Importe herbekommen soll. Das ist halt, sind halt vor allen Dingen, was zumindest theoretisch in Frage käme, sind so LNG. LNG aus Spanien geht nicht, denn es gibt keine, also von der ganzen Iberischen Insel, die fast nur über LNG übrigens versorgt werden, geht nicht, weil es da keine Pipeline gibt. Aus Frankreich geht zumindest nicht in größerem Maßstab, nicht realistisch. Da ist dort genau das Gleiche ist. Es gibt halt keine West-Ost-Pipeline, die relevante Mengen transportieren könnte. Das Einzige, was man da machen könnte, ist, dass die Franzosen weniger aus Belgien und aus den Niederlanden, also aus Antwerpen und Rotterdam beziehen und das stattdessen nach Deutschland geht. Da zählt man momentan so ein bisschen drauf. Einfach nur.
Man hat auch auf Katar gezählt und gehofft. Das hat auch nicht funktioniert.
Das ist aber,
also die Solidarität ist wahrscheinlich relativ schnell am Ende, wenn die Länder selbst betroffen sind, oder nicht?
Mal ist mittelfristig, also jetzt, wenn wir jetzt für diesen Winter sprechen, ist es vollkommen irrelevant, da es überhaupt gar keine zusätzlichen Terminalkapazitäten gibt. Also sprich, die Terminals, die werden bereits mit maximal technischer Möglichkeit, werden die mit LNG momentan versorgt, die EU-Terminals, vor allen Dingen in Deutschland, wo ja diese LNG-Struktur vergleichsweise gering ist. Also du kannst jetzt, es würde jetzt nichts bringen, wenn da jetzt zusätzlich ein Tanker ankäme, der Deutschland ansteuert, weil es hier gar kein Terminal gibt, an dem man das entladen könnte. Und auf die bei den größeren LNG-Terminals, die ins deutsche Netz angeschlossen sind, also in Belgien, in den Niederlanden, gilt das Gleiche. Die sind ohnehin hundertprozentig ausgelastet. Also dass man da jetzt noch größere Importmengen sich irgendwie zurechtrechnet, das ist auch sehr, sehr unrealistisch. Interessanterweise die einzigen, auf die man da vielleicht zählen könnte, sogar, das sind die Polen. Und zwar wird deren Baltic Pipe, die norwegisches Gas via Dänemark, das ist ein polnisch-dänisches Projekt, Dänemark bezieht da auch fast sein ganzes Gas dann von, nach Polen transportiert. Da könnte rein theoretisch eine Versorgung halt über dieses russische Pipeline-System, dieses Jamal-System nach Deutschland stattfinden. Was allerdings heißen müsste, dass die Polen ganz, ganz relevant Energie einsparen. Das kann ich nicht sagen. Freiwillig werden sie das nicht machen, aber vielleicht gibt es halt auch dort die Preisschere, denn ich weiß nicht, ob die polnischen Endverbraucher diese Preise bezahlen können. Denn auch die Preise, die Norweger abrufen, die orientieren sich ja an der Börse, sprich an dem europäischen Gasbinnenmarkt. Das wird also auch für die Polen ganz schön teuer. Und als ich das letzte Mal in Polen war, ich hatte nicht den Eindruck, dass ein Großteil der Einfamilienhäuser dort so vorbildlich saniert ist, wie beispielsweise in Baden-Württemberg.
Okay. Da fällt mir ein, was ist eigentlich mit der Ukraine? Fließt da jetzt noch Gas hin, durch?
Ja, da fließt immer wieder ein bisschen durch, aber das sind keine relevanten Mengen. Also. Und okay. Die Mengen, die fließen, die gehen hauptsächlich auf den Balkan, also über diesen Anschluss, ich weiß gar nicht, wie die heißt, dieser Transgas-Anschluss, über die Slowakei kommt, da kommt fast nichts hier durch. Oder gar nichts kommt hier durch. Zumindest nichts Nennwertes. Und du hast ja sowohl die Slowakei als auch Ungarn, die haben ja bei diesem Sanktions-Kasperle-Theater nicht mitgemacht und die werden natürlich prioritär versorgt von Russland, vollkommen klar.
Ja, okay.
Und Ungarn ist, glaube ich, auch das einzige Land in der EU, das momentan keine nennenswerte Inflation vermelden hat. Der böse Orban, wissen wir ja, ne?
Der böse Orban, der böse Russe übrigens, da ist sie, glaube ich, auch schon wieder deutlich zurück. Warum er gewählt wird. Was nochmal?
Dann fragen wir uns, warum er gewählt wird.
Ich habe ein interessantes Video über das Einparteiensystem in China gesehen. Das verlinke ich vielleicht mal unten. Hochinteressant. Aber kommen wir mal zu deinen Grafiken. Du hast ja irgendwie zwei Grafiken mitgebracht. Genau. Und die blenden wir jetzt gleich mal ein und du kannst einfach mal was dazu sagen. Genau.
Richtig, ich erkläre das mal. Also das ist ein Szenario-Bundle, das die Bundesnetzagentur durchgerechnet hat, unter der Voraussetzung, dass die Gaslieferungen über die Nord Stream 1 bei 20%, das ist die momentane Menge, einfach bleiben jetzt den ganzen Winter. Und da sehen wir ganz schön, dass Netzagentur nennt es Basisszenario. Das heißt, dass sich ansonsten nicht viel ändert. Also dieser Verbrauch von -5%, den sie unterstellt haben, den haben wir für dieses Kalenderjahr jetzt bereits erreicht. Da die Temperaturen geringer sind und da die Preise ja auch höher sind, die waren ja zu Beginn des Jahres vor allen Dingen für die Industrie auch schon wesentlich höher. Also nicht auch für die Industrie, sondern nur für die Industrie. Die Verbraucher bekommen das ja noch. Aber die Industrie, die verbraucht ja jetzt schon weniger. Und das entspricht ungefähr aufs Jahr gerechnet 5%. Das ist also bereits eingepreist. Wenn sich ansonsten nichts ändert, dann haben wir bei diesem Basisszenario bereits im November einen physischen Gasmangel. Das heißt, dass nicht mehr alle Versorgungsgebiete in Deutschland physisch mit Gas versorgt werden können. Dann hat die Bundesnetzagentur an so ein paar Stellschrauben mal gedreht. Also beispielsweise, dass der Verbrauch und der Export um 5% runtergeht. Dann ist es im Dezember, ist dann der Gasmangel. Wenn der Export um 35% abnimmt und der Verbrauch, da sich nichts großartig ändert, sprich der bei -5% bleibt, dann ist es erst im Februar, dass bei uns der Gasmangel kommt. Die anderen Szenarien sehen wir ja auch. Und die einzigen Szenarien, bei denen wir ohne einen Gasmangel auskommen, die haben sowohl beim Verbrauch als auch beim Export, gehen die von -20% aus. Das heißt, nur wenn sowohl im Inland als auch bei den Ländern, die über das deutsche Transitnetz versorgt werden, 20% weniger verbraucht wird, dann reicht das Gas in der Tat laut dieser Modellrechnung über den Winter. Und das sehen wir jetzt noch, und wie weit sich das auswirkt, das sehen wir jetzt noch auf so einer zweiten Grafik. Wenn wir dieses interessante Szenario, also dass der Verbrauch jetzt tatsächlich mal um 20% runtergehen könnte, das ist jetzt dieses lilane Szenario 2.2, Wenn das tatsächlich erreicht wird, dass wir im Inland 20% weniger verbrauchen, vor allen Dingen halt, weil die Industrie als Kunde wegfällt, weil das Gas zu teuer ist, das wäre eine Möglichkeit. Sogar dann tritt der Gasmangel im Januar ein. Und das sehen wir hier auf dieser Grafik, dass es dann aber auch richtig, richtig tief runtergeht. Das heißt, dass stellenweise, also im Februar, haben wir dann minus 90 Gigawattstunden pro Stunde sind wir halt im Minus. Und das sind jetzt wirklich gewaltige Mengen. Also da reicht es jetzt nicht, wenn du jetzt mal so ein paar Großverbraucher à la BASF einfach mal abschaltest, sondern das würde höchstwahrscheinlich würden da die Haushalte, vor allen Dingen in Bayern und Baden-Württemberg, auch nicht mehr versorgt werden können. Und wie man anhand der Grafik auch sieht, ist das auch über einen längeren Zeitraum so. Also man kann da sicherlich noch, was jetzt hier diese Kurven angeht, das ein bisschen nach oben verschieben, da du zusätzlich dann immer irgendwelche Industriekonzerne, also Fabriken finden würdest, Industriekunden finden wirst, die abschalten müssen, weil es zu teuer ist oder weil sie ja vom Bundeswirtschaftsministerium als nicht systemrelevant eingestuft werden. Das ist immer möglich. Aber du siehst, dass die Kurve vor allen Dingen halt Ende Januar bis in den März hinein wirklich so tief im Minus ist, dass das wirklich zum Problem führen wird. Also lange Rede, kurzer Sinn. Das ist jetzt, und ich habe mir diese Szenarien, die Grundannahmen und die Parameter auch mal angeguckt. Die veröffentlicht die Bundesnetzagentur auch relativ transparent, da kann man nicht meckern. Das sind jetzt keine gekünstelten Modelle, bei denen man absichtlich irgendwelche Rahmenbedingungen gewählt hat, dass es negativ ausfällt, sondern ganz im Gegenteil. So einige Parameter, die da drin haben, die halte ich persönlich für viel zu optimistisch. Beispielsweise, dass diese neu gebauten LNG-Terminals in Deutschland, dass die nicht nur pünktlich am 1. Januar in Betrieb gehen, sondern dass sie dann auch gleich direkt am ersten Tag 90% Kapazitätsauslastung liefern können. Das wäre also schon eine Meisterleistung, wenn die das hinbekommen könnten. Wenn man die Parameter ein bisschen pessimistischer annehmen würde, wären diese Modelle sogar noch dramatischer, noch negativer. Die gibt es garantiert, diese Berechnung, aber die werden natürlich nicht veröffentlicht. Also ja. Es sieht nicht wirklich gut aus, wenn an den Parametern, also wenn vor allem an den Verbrauchsparametern sich nichts ändert. Und das hatte ich ja gerade schon angedeutet, dass ich da durchaus in Anführungszeichen Chancen sehe, dass sich da was ändert. Aber das ist halt dann der Preis, den wir dafür bezahlen, dass weite Bereiche der Industrie als Gasabnehmer entweder freiwillig wegfallen, weil es zu teuer ist, oder gezwungen dann halt wegfallen, weil sie abgeschaltet werden.
Ja, also in dem Zusammenhang sollten wir unbedingt auch nochmal von dem Parameter ausgehen, dass da heißt, wir kaufen Gas von Russland. Denn ich will gar nicht kleinkariert wirken, aber ich finde es wichtig, das immer wieder zu sagen, weil das mittlerweile aus der öffentlichen Diskussion ist es raus. Es wird akzeptiert, es wird hingenommen, es wird jetzt überlegt, wie wir das irgendwie hinkriegen können. Und die Tatsache, dass das Ganze sehenden Auge selbst verschuldet ist und dass es im Grunde genommen deswegen gemacht wurde, weil statt des Handelns, was die letzten 20, 30 Jahre mit der Sowjetunion und Russland wunderbar funktioniert hat, bei allen politischen Unterschiedlichkeiten, jetzt plötzlich auf Wirtschaftskrieg gesetzt wird. Also das wirklich nur noch mal fürs Protokoll. Aber
ja, nicht nur fürs Protokoll, da können wir gerne auch gleich noch drüber sprechen, weil ich schätze Chancen gar nicht so schlecht ein, dass Nord Stream 2 geöffnet wird, muss ich ganz ehrlich sagen.
Dann ziehen wir vor. Dann inwiefern? Das finde ich ja sehr interessant.
Ja, du hast jetzt schon so einen leichten Diskussionsumschwung, gerade aus Seiten von aus der Opposition, von der CDU. Söder hat sich noch gar nicht geäußert. Ich glaube, dass von dem, dass er das Thema aufnehmen wird.
Die trommeln doch im Moment für Atomkraftwerke, oder nicht?
Ja, das hat aber ja nichts mit der Gasversorgung zu tun. Ich weiß nur marginal. Da geht es ja dann nur um die Stromversorgung und das sind wirklich marginale Mengen, um die es da geht. Bayern ist erstmal als stärkstes betroffen und die CSU und insbesondere Söder haben sich da auch in der Vergangenheit eigentlich eher ja, für ihre Verhältnisse, sagen wir es mal so, eher dezent geäußert mit der Kritik an Nord Stream 2. Vor allen Dingen im Vergleich halt zu anderen Parteien, als da wären die Grünen, aber auch der transatlantische Flügel der CDU, die da deutlich, deutlich schärfer waren. Du hast es aber jetzt auch aus den Wirtschaftsverbänden kommen da, vor allen Dingen aus dem Osten der Republik, kommen da jetzt schon die ersten Stimmen. Und heute
das war, wird auch immer Zeit, ne?
Ja, wird auch Zeit. Und heute habe ich ganz erschrocken gelesen, dass Nikolaus Blome, unser alter Freund bei Spiegel Online, auch fordert, dass Nord Stream 2 geöffnet wird. Er begründet das.
Blome?
Ja, er begründet das ganz anders. Also er so, aber die Argumentation, wenn man mal seine ganzen Spitzen und Verdrehungen gegenüber Russland rauslässt, ist auch jetzt für so einen Transatlantiker, der müsste das auch verstehen. Also er sagt, wir schaden ja Russland damit überhaupt nicht. Und ob das jetzt nur durch Nord, wir Scholz macht ein Bohai mit der Turbine, dass durch Nord Stream 1 möglichst viel kommt. Das spielt so gar keine Rolle, wenn durch Nord Stream 2 auch was kommt. Es geht nur darum, A, dass wir das Gas bekommen und B, das ist jetzt Blome, ne, dass wir weg von Russland kommen. Und so nach dem Motto, wir können Nord Stream 2 ja durchaus öffnen, wenn wir das daran koppeln, dass wir die Zeit nutzen, um von Russland wegzukommen.
Das ist natürlich ist ja gar nicht verkehrt.
Ja, ist natürlich jetzt ein Narrativ, ne, ist klar. Aber ich denke, aber ich war dennoch sehr dankbar, als ich das gelesen habe. Und zwar aus dem Grund, weil er natürlich durch diesen Narrativ, ohne das zu wollen, jetzt eine Brücke gebaut hat, die auch für Transatlantiker durchaus, ja, denke ich mal, konsensfähig ist, sein könnte. Wenn man jetzt hier von diesen Hardcore ja, Transatlantikern aus, vor allen Dingen von Seiten der Grünen, wenn man die mal rauslässt. Aber
naja, und die USA selbst, ne?
Die USA selbst sicherlich auch, ja. Aber meine, auf was steuern wir zu? Wir steuern jetzt auf einen Herbst zu, aus volkswirtschaftlicher Seite, der verheerend wird für den Standort und für die Deutsche Volksrepublik. Und wir steuern, was für die Politik natürlich...
Für die deutsche Volkswirtschaft, ne?
Für die deutsche Volkswirtschaft.
Und was für, okay. Ja. Nee, weil du gerade für die deutsche Volksrepublik gesagt hast. Aber in China...
Und ich habe Politik gesagt, Politik. Das heißt, vielleicht kam das falsch rüber.
Ach so, okay. Naja, mal gucken.
Und was für die Politik natürlich voll Interesse ist, wir steuern auch auf den Herbst zu, der bei dem die Leute ganz einfach auf die Straße gehen werden. Also ich kann mir das überhaupt gar nicht vorstellen, dass wenn erstmal diese immensen Kosten auch wirklich bezahlt werden müssen. Das ist ab Oktober bei den meisten Verträgen ist es soweit, dass die Leute dann nicht auf die Straße gehen. Sie werden auf die Straße gehen und es wird diese Forderung geben, öffnet Nord Stream 2. Und meine Vermutung ist, dass die Politik jetzt nicht einknicken wird, dass die Blöße geben sie sich nicht, aber dass sie proaktiv da dann bereits rangehen und sich eine Hintertür bauen, dass Nord Stream 2 doch geöffnet wird. Das glaube ich zumindest. Ich bin da optimistisch.
Ja, ich bin da weniger optimistisch, wobei ich hoffe, dass du natürlich recht und ich Unrecht hast, aber ich vermute eher, dass sie es drauf ankommen lassen. Und pünktlich zum 1.10. gibt es ja nun auch eine Bundeswehreinheit, die auch für innere Einsätze ausgelegt ist. Und auch wenn es nicht explizit so formuliert wird, dass sie gegen die Bürger eingesetzt werden soll, so wird doch formuliert, dass sie auch gegen die Corona-Pandemie eingesetzt werden soll und was da für die Bundeswehr übrig bleibt, ist ein anderes Thema. Bitte?
Beschießen Sie jetzt die Viren?
Ja, wohl eher die Virenträger, aber das ist, wie gesagt, das ist dann eher meine These. Du hast über den Herbst gesprochen und wir haben noch nicht so richtig über den Wirtschaftsstandort Deutschland gesprochen, denn es geht ja weit über den Herbst hinaus. Also wenn das, was jetzt für den Herbst angekündigt ist, tatsächlich passiert, diese Preisexplosion, eben auch für die Wirtschaft, die ja auch die auf jeden Fall einen größeren Teil des Gasverbrauches ausmacht als die Bevölkerung, werden Firmen pleite gehen, werden Firmen die Produktion zurückfahren auf ein Minimum und werden Firmen, wenn sie es denn können, nach China, in die USA oder in irgendwelche anderen Länder gehen. wenn das Ganze dann auch noch länger andauert, und es wird ja jetzt schon von 2 bis 4 Jahren gesprochen irgendwie, bis wir uns dann mal wieder erholt haben von dem politischen Wahnsinn, mit dem wir hier leben müssen, auch wenn es so natürlich nicht gesagt wird, dann, also in meinem Szenario ist es dann eigentlich so, dass die Bundesrepublik als Wirtschaftsstandort eigentlich nur noch verbrannte Erde zu bieten hat, oder?
Nein, jein. Das muss man.
Nein, okay.
Nee, man muss das auch so ein bisschen, denke ich mal, aufdröseln. Das hilft auch dabei, einzuschätzen, wie realistisch diese Sparvorgaben sind. Du hast 2 verschiedene Verwendungszwecke für Gas in der Industrie. Das eine, das habe ich gerade ja eben gesagt, beispielsweise die Ammoniakherstellung und andere Grundlagen, chemische Grundstoffe, die extrem viel Gas brauchen, die allerdings auf dem Weltmarkt auch erhältlich sind, wo man, was jetzt kein großes, kein gigantisches Problem für die Lieferketten wäre, was allerdings damit einhergeht, dass Deutschland den Weltmarkt wieder wegkauft und anderen Volkswirtschaften, die halt jetzt nicht das Geld dafür haben, die Rohstoffe wegkaufen. Das wurde in der Vergangenheit in anderen Bereichen, wurde es halt häufiger gemacht. Das wäre die eine Hälfte. Die andere Hälfte ist allerdings, und im Endeffekt geht das Ganze natürlich an steigende Preise, vor allen Dingen halt bei landwirtschaftlichen Gütern, Lebensmittel, führt zu Inflation, nicht nur in Deutschland, weltweit. In Deutschland allerdings ganz besonders. Okay, aber die zweite Sparte der Gasverbraucher, in Anführungszeichen Sparte, das sind natürlich auch Betriebe, die kannst du nicht vom Netz nehmen, weil ansonsten der Schaden gigantisch wäre. Nehmen wir die Glasindustrie beispielsweise mal. Das hatte ich mir mal erklären lassen. Das sind so diese Glasschmelzwannen. Bei denen ist es technisch gar nicht möglich, die vom Gas zu nehmen. Denn wenn die erstmal erkalten, sind sie kaputt. Dann ist die ganze Fabrik ist dann Schrott. Können sofort Konkurs anmelden. Sprich, die musst du dran lassen, alleine deshalb. Und dann hast du natürlich auch sehr viel, sehr viele Anwendungsbereiche, wo die Lieferketten direkt betroffen sind. Wenn beispielsweise, nehmen wir mal die Lacktrocknung, das hört sich jetzt nach einer kleinen Sache an, führt allerdings im Endeffekt dazu, eine Automobilherstellung, wohlgemerkt, führt allerdings im Endeffekt dazu, dann, dass die Automobilfabriken stillstehen müssten, wenn die nicht mehr lackiert werden können, die Autos, ist klar. Formung nutzt man heute noch Stahl? Keine Ahnung. Auf jeden Fall von den Karosserieblechen, bei denen ist genau das Gleiche, da wird auch Gas eingesetzt. Hier direkt bei mir um die Ecke ist ein relativ großer Zulieferer, was Dichtungen angeht für die Automobilindustrie, also als Zulieferer, die auch immens viel Energie brauchen, die auch aus Gas kommt. Wenn die abschalten, dann sind die Lieferketten tot. Und was das bedeutet, das hatten wir ja durch Corona schon im Ansatz mitbekommen. Bloß, dass es da ein globaler Effekt war. Und jetzt wäre es ein auf Deutschland bezogener Effekt. Da natürlich jetzt hier zu dem Zulieferer bei mir um die Ecke. Die Hauptkunden sind natürlich deutsche Automobilhersteller von Mercedes über Porsche, BMW bis VW, die dann besonders davon betroffen wären. Also sprich, die kannst du realistisch nicht vom Netz nehmen, weil die Lieferketten dadurch so zerstört werden, dass du halt so eine superioren Güter, wie man so schön sagt, wie Automobile, im Maschinenbau wird es da garantiert auch ganz viele Anwendungsbereiche geben, in der Medizintechnik wird es da ganz viele Anwendungsbereiche geben. Also die Branchen, die in Deutschland nicht nur den meisten Umsatz erzielen, sondern die auch am meisten exportieren, also das Rückgrat unserer Wirtschaft, sagen wir es mal ruhig so pathetisch, die sind von diesen Lieferketten besonders betroffen.
Was folgt denn daraus?
Die brauchen vielleicht direkt, diese Einsparziele unrealistisch sind. Wenn wir jetzt davon sprechen, dass über die gesamte Industrie 20% weniger verbraucht werden soll, das kannst du halt nicht, weil ansonsten der volkswirtschaftliche Schaden so enorm wäre, dass du das überhaupt gar nicht verantworten könntest, diese Betriebe abzustellen. Das mal als ersten Punkt und als zweiten Punkt, dass das Ganze natürlich in die Inflation mit reingeht. Denn es ist natürlich jetzt unrealistisch, dass sich VW jetzt von heute auf morgen seine Karosseriebleche beispielsweise in China oder irgendeinem anderen Land mit günstigem Energiezugang herstellen lässt. Das geht nicht. Das wird weiterhin hier bleiben, bloß die Kosten dafür werden steigen. Wettbewerbsnachteile für die Unternehmen, was natürlich die Volkswirtschaft auch wieder runterbringt. und natürlich Inflation, da das Ganze in die Preise reingeht. So, das ist die Situation, auf die wir momentan zulaufen. Also die deutsche Volkswirtschaft wird nicht jetzt von einem Schlag auf den anderen runtergefahren, weil die Industrie plötzlich viel zu viel für Energie bezahlt, sondern das Ganze werden wir in der Inflation. Das Ganze wird mehr so ein schleichender Prozess, weil das Ganze in Wettbewerbsnachteile hinausläuft und in Inflation hinausläuft. Das heißt, wir können uns weniger leisten. Und das ist dann jetzt der zweite Strang von diesem Thema. Da hatten wir ja auch schon letzte Woche drüber gesprochen, den ich persönlich eigentlich für viel relevanter halte. Wenn ich jetzt beispielsweise dreimal oder viermal so viel Geld für Energie ausgebe, Gas ist der Anfang, mit Strom wird folgen. Die Preise haben sich da im Großhandel jetzt auch schon mittlerweile verzehnfacht. Das wird natürlich Auswirkungen auf die Stromrechnung der Verbraucher haben, wenn wahrscheinlich auch erst im nächsten Jahr. Aber es wird kommen. So, das heißt, wir haben wesentlich weniger Geld zur Verfügung, das wir ausgeben können. Die Binnenkonjunktur, wie wir Volkswirte sagen, die wird davon massiv getroffen. Und das sind Entwicklungen, die wirklich nachhallen und die auch nachhaltig sind im negativen Sinne. Das wird die deutsche Volkswirtschaft sehr, sehr schwer treffen.
Ja,
stärker als diese industrielle Geschichte. Wie gesagt, das ist schulterbar. Die deutschen Konzerne, die sind hochprofitabel. Die werden dann vielleicht nicht mehr ganz so profitabel sein. In einigen Branchen wird es schwarz aussehen. Aber der Rückfall der Binnenkonjunktur, der wird über alle Branchen hinweg, wird das die Volkswirtschaft treffen, und zwar ganz, ganz bitter. Und das ist auch was jetzt nichts mit Gassparen zu tun hat. Also da müsstest du jetzt wirklich die Ursachen, also nicht die Symptome bekämpfen, sondern die Ursachen des Ganzen bekämpfen, dieser hohen Energiepreise. Und da müsste man sich dann jetzt zu diesem Thema, was ich ja eigentlich jetzt erst am Ende ansprechen wollte, da müsste man sich wirklich dann ernsthaft mal darüber klar werden, dass es absolut in unserem Interesse ist, so eine Energiepartnerschaft mit den bösen, bösen Russen aus eigenem Interesse daran festzuhalten, die auszubauen, dass wir über eine absehbare Zeit günstige Energie bekommen. Denn ansonsten wird Energie teuer. Das ist das Problem. Und wenn Energie teuer wird, schadet das nicht nur uns, weil wir uns weniger leisten können. Das ist ja jetzt nur keine Sache, was für ein Luxus wir in unserem Leben haben, wie angenehm unser Leben ist, sondern über die Schiene der Binnenkonjunktur ist das wirklich volkswirtschaftlich absolut verheerend.
Naja, abgesehen davon, dass ausgerechnet die Menschen, die sowieso schon naturgemäß sparen, nämlich die so ohnehin keine Kohle haben, wenn die in Zukunft dann auch ihre Lebensmittel nicht mehr bezahlen können, dann ist es also nicht nur die Binnenkonjunktur oder der Binnenmarkt, der darunter leidet, sondern darüber hinaus wird es auch eine Armutsflut geben, die ja für ein reiches Land wie Deutschland sowieso eigentlich schon viel zu sehr ausgeprägt ist. Tatsächlich.
Das Problem geht weit über jetzt darüber hinaus, dass vielleicht im Winter für ein, zwei Monate die Heizung mal kalt sein könnte, was auch eine sehr schlimme Sache ist, aber was ja mehr so ein anekdotisches Ding ist, sondern es geht wirklich, wirklich an die Grundfesten unserer Volkswirtschaft.
Das ist das Problem. Ja, wobei ich hab im Winter mal in einem Haus eine Nacht verbringen müssen, in dem durch einen Unfall irgendwie die Heizung ausgefallen war. Und es war, ich glaube, -4, -5 Grad draußen. Das war nicht anekdotisch, das war scheiße kalt. Und wenn man das natürlich über längere Tage, Wochen oder sogar Monate nimmt, dann ist das eine wirklich absolut existenzielle Bedrohung. Das kann man nicht anders sagen. Aber vielleicht abschließend nochmal zurück zu der Frage der, sagen wir mal, politischen Berechtigung dieses Versuches, sich von russischem Gas unabhängig machen zu wollen. Es wird ja seit Monaten sozusagen die komplette Russlandpolitik der letzten 10, 20 Jahre wird ja als fataler Fehler auch von Merkel natürlich und von Sigmar Gabriel und wie sie nicht alle heißen irgendwie kommuniziert. Gleichzeitig reist Habeck nach Katar und macht da also mehr oder weniger einen Kniefall, der sich im Nachhinein auch nicht mal ausgezahlt hat. Yeah. Man sieht sich immer zweimal, find ich ganz lustig, ehrlich gesagt, mal so unter uns, hört ja sonst keiner zu. das Messen mit zweierlei Maß, das macht halt überhaupt keinen Sinn. Also Deutschland macht Geschäfte auf der ganzen Welt mit so ziemlich allen Staaten, die so viel Dreck am Stecken haben, dass man sich das schon gar nicht mehr vorstellen kann. Am allermeisten natürlich mit dem Staat, der mit Abstand oder mit dem Land, das mit Abstand am meisten Dreck am Stecken hat, nämlich den USA, die völkerrechtswidrige Kriege führen, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist, sanktionslos und vor kein Gericht gezerrt werden und so weiter. Jetzt aufgrund der Ukraine-Geschichte soll dann plötzlich alles ganz anders sein. Das ist ja zum Beispiel eine Geschichte, die man sowieso der Bundesregierung überhaupt nicht abnehmen kann, diese moralische demokratische und friedensausgerichtete Politik. Also das ist einfach nur Bullshit. Und
du kannst dein gutes Gas aus Norwegen und Niederlanden, die haben nicht so viel, dass die ganze EU mit gutem Gas versorgen können. Das geht nicht. Aber, jetzt kommt ein Aber, und das ist eine Argumentation, die ich kann mich noch erinnern an den Streit um diese Nabucco-Pipeline. Ist jetzt schon ein bisschen her. Müsste auch so 2006 ungefähr gewesen sein, weiß ich gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall, ja, da sollte also halt ein europäisches Pipeline-Projekt umgesetzt werden, auch gigantisch teuer, dass halt Gas aus vom Kaspischen Meer über die Balkanschiene nach Europa transportieren sollte. Also im Grunde als Alternative zu russischem Gas. Okay, ob jetzt Aserbaidschan beispielsweise, ob Kasachstan, man hätte auch Iran anschließen können, was wegen der Sanktionen damals gar nicht möglich gewesen wäre, aber egal. Und vor allen Dingen, man hätte auch zumindest eine geografische Nähe gehabt zu Katar und Iran, die ja da dieses South Pass oder Fars Gasfeld haben, das größte der Welt. Okay, die Sache ist damals, da war ich, obwohl ich ja immer als Putin-Versteher gelte und als Russland-Freund, da hatte ich damals die Argumentation vertreten, dass das Ganze durchaus sinnvoll ist. Denn es ist vollkommen klar, dass wenn du eine Geschäftsbeziehung hast und du von einer Firma, von einem Land elementar abhängig bist, und das ist Deutschland von Russland natürlich, dass du dich da selber in eine Schiedssituation rein manövrierst. Ich hatte da weniger jetzt außenpolitische Spannung, sondern mehr die Preispolitik im Hinterkopf. Denn russisches Gas ist natürlich wesentlich günstiger als LNG-Gas, das hergekarrt wird. Meine Idee dahinter war, ja Mensch, wenn Gazprom auch nur halbwegs betriebswirtschaftlich denkt, dann werden die bald an der Preisschraube drehen. Das ist bis heute ist erstaunlicherweise nicht passiert. Erst jetzt, in dem letzten Jahr. Aber das waren ja mehr die außenpolitischen Spannungen. Deshalb war ich eigentlich ein großer Freund dieses Nabucco-Projekts. Das wurde allerdings von der Politik damals, da saß auch Merkel dran, Deutschland hatte damals sogar die EU-Präsidentschaft gehabt und wollte das forcieren. Stichwort Energieoffensive Zentralasien. Das ist krachend gescheitert, weil man es nicht ernst genommen hat. Und gut, das rächt sich jetzt natürlich, auch wenn ich die außenpolitische Begründung dafür überhaupt nicht teile. Aber dass man natürlich bei so einem lebenswichtigen, für die Volkswirtschaft lebenswichtigen Stoff wie Energie, dass man dort seine Einkäufe ein bisschen diversifiziert, das finde ich absolut nachvollziehbar. Dass das nicht gemacht wird, gut, es rächt sich. Und jetzt haben wir die Situation mit dem LNG, dass das Ganze jetzt auf Knall und Fall gemacht wird und richtig, richtig teuer wird.
Entschuldige, aber du machst da einen Denkfehler meiner Meinung nach. Also ich stimme dir zu, dass es immer sinnvoll ist, zu diversifizieren. Mhm. Sich jetzt nur auf einen Vertragspartner einzulassen, ist nie eine gute Entscheidung, weil man nie weiß, was passiert. Das ist richtig. Auf der anderen Seite hast du gesagt, oder hast du damals vermutet, und das ist ja nicht eingetreten, dass Gazprom so betriebswirtschaftlich denkt, dass es über kurz oder lang inflationsbedingt oder Marktlage weltweit, warum, aus welchen Gründen auch immer, im Zweifel braucht man ja nicht mal einen Grund als Unternehmen, die Preise halt erhöht, ist nicht passiert. Stattdessen gibt es Vertrags- und Liefertreue bis Februar diesen Jahres. Das heißt, wenn du sagst, jetzt haben wir den Salat, dann hat das auch nur mit der deutschen, europäischen, amerikanischen Politik nach dem 24. Februar zu tun. Denn die Russen hätten ja weitergeliefert und sie hätten ja auch zu den, und sie haben ja auch eine ganze Weile, irgendwann ist bei denen dann auch der Humor mal aufgebraucht, aber sie hätten ja weitergeliefert. Das heißt, es wäre nach wie vor ein stabiles Verhältnis gewesen. Und wenn man sich innerhalb eines, deswegen finde ich auch diese Begrifflichkeit der Abhängigkeit, finde ich nicht ganz treffend. Also es ist, in erster Linie ist es einfach eine Handelsbeziehung. Und daraus kann sich natürlich eine Abhängigkeit ergeben, wenn zum Beispiel Gazprom die Preise anzieht oder so. Aber die Zeit kann man tatsächlich nutzen, um zu sagen, okay, wir gucken jetzt in aller Ruhe und Gemach, sodass auch nichts hier schief geht oder kaputt geht oder so. Gucken wir jetzt nach zusätzlichen Möglichkeiten, wie wir auch noch Gas importieren können, dass wir vielleicht nachher irgendwie so einen Mix haben von 30, 70, 50, 50, was auch immer. Das wurde nicht gemacht. Statt jetzt aber auf die Zuverlässigkeit von Gazprom und Russland erstmal weiterhin zu setzen und zu sagen, es scheint weltweit passieren zu können, was auch immer passiert, die bleiben ihren Lieferbedingungen und ihren abgeschlossenen Verträgen treu. Anstatt das zu machen, geht mal her und sagt irgendwie, wir scheißen auf eure Verträge, es ist uns doch alles egal, wir wollen uns sowieso unabhängig von euch machen und wir wollen euer Gas überhaupt nicht mehr. Wie der Watzlawick-Nachbar, der irgendwie bei seinem Nachbar anklopft, ich will deinen Hammer überhaupt nicht, weil er vorher überlegt hat, was für ein Idiot dieser Nachbar ist. Das hätte man alles nicht machen müssen. Und das ist das, was ich der Politik vorwerfe.
Da gehe ich mit dir auch d'accord. Vollkommen richtig.
Okay.
Man hat ja durch Norwegen und Niederlande hat man ja, eine Diversifizierung ein bisschen gemacht, die allerdings nicht mehr ausbaufähig ist. Man hätte mehr in die Richtung machen sollen. Nicht LNG, das meine ich nicht. Aber man hätte leitungsgebunden zum vertretbaren Preis unter Einbeziehung. Auch unter Einbeziehung von Gazprom. Das wäre ja bei dieser Nabucco auch möglich gewesen. Die wurde halt als feindliche Pipeline wurde sie aufgebaut, was auch ein Fehler war. Vielleicht hätte man die Russen mitnehmen sollen und hätte dann zumindest, also dass sie wirtschaftlich dran teilhaben, ohne dass sie jetzt die Lieferströme abstellen können oder den Preis diktieren können. Es hätte ja viele Möglichkeiten gegeben. Nicht ersetzen, aber ergänzen. Ne? Und das über einen langfristigen Raum im guten bilateralen Verhältnis. Wäre ja alles möglich gewesen, hat man nicht gemacht. Und jetzt.
Es war eine absolut ausgezeichnete geschäftliche Beziehung. Man muss ja gar nicht über politische Verhältnisse oder sonst was sprechen irgendwie. Das macht man in Katar ja auch nicht. Das macht man ja in Saudi-Arabien macht man das ja auch nicht irgendwie. Und ich weiß nicht, wie viele Kriege nach dem Zweiten Weltkrieg auf der Erde stattgefunden haben. Und kein einziger von denen hat jemals solche Konsequenzen gehabt.
Wie gesagt, diese potenziellen Nabucco-Einspeiseländer, Aserbaidschan, Kasachstan, Tadschikistan, Iran, Katar, das sind ja nur noch absolut keine Staaten, von denen man sagen würde, hey, das sind freundliche Demokratien, die sind wie wir, das sind die Guten, natürlich sind sie das nicht. Also ich habe jetzt nicht gesagt, dass ich die jetzt für böse halte, das nicht, aber man kann sie zumindest marketingtechnisch jetzt nicht als liberale westliche Länder verkaufen. Das geht ja nun wirklich.
Darüber bin ich gar nicht gestolpert. Ich bin eher darüber gestolpert, als du gesagt hast, das sind keine friedlichen Demokratien wie wir. Wir nämlich auch schon längst nicht mehr. Ja. Also da möchte ich doch.
Das war jetzt jetzt nicht ernst gemeint von mir, sondern das war jetzt hier übertragen in diesen Marketing, in diesem Politmarketing-Slang, ne?
Ja, also da sind wir uns, glaube ich, sowieso einig. Also gefragt wäre, und vielleicht haben wir ja Glück und Blome und Co., die man ja nicht unterschätzen sollte, was ihre Einflussmöglichkeiten
sind. Ich hoffe auf Söder und ich zähle auch auf Söder. Weil der ist ein gnadenloser Opportunist, der seine...
Das stimmt.
Ja.
Das stimmt. Also wer weiß, vielleicht ja doch noch Nord Stream 1 wieder volle Leistung oder sogar Nord Stream 2. Wir werden es erleben. Wir müssen letztlich darauf hoffen, denn auch wenn wir natürlich so ein bisschen im Nebel gestochert haben, du kannst das noch ein bisschen oder deutlich besser als ich mit deinem volkswirtschaftlichen Wissen, aber ja, letztlich haben wir natürlich... keine Ahnung, was auf uns zukommt. Also, und ich glaube, dass wir mit Szenarien rechnen müssen, mit denen wir gar nicht rechnen können. Und da wird's dann schon absurd. Und ich weiß auch nicht, was zum Beispiel in der Bevölkerung dann tatsächlich los ist, wenn es wirklich im Oktober, das sind noch 2 Monate, das sind ja lange hin, anderthalb. Also wenn es dann wirklich losgeht, klar, man kann natürlich die potenziellen Demonstrationen und Unruhen, Volksaufstände, die es dann geben wird, schon jetzt präventiv als rechtsradikal einordnen, wie es Faeser und Co. ja auch machen. Es wird aber im Zweifel nichts ändern. Wenn es den Leuten wirklich dreckig genug geht und der Leidensdruck groß genug ist, dann ist und der Kühlschrank leer und die Heizung aus, ist es wahrscheinlich den meisten dann egal, ob sie jetzt im Sommer schon mal vorsorglich als rechtsextrem eingestuft wurden oder nicht. Und dementsprechend hoffen wir, Jens, auf ein Umdenken, hoffen wir, dass das irgendwie noch geht. Also ich habe zumindest schon positiv wahrgenommen, dass in den letzten sechs, sieben Tagen, ich von Habeck und auch Baerbock in den Medien kaum noch was wahrnehme. Das kann man als Hoffnungssignal verstehen. Wobei wenn alles gut geht. Soweit sind wir schon, ja, es ist grauenvoll. Aber was bleibt uns anderes übrig? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, wir hoffen, dass wir vielleicht wieder die ein oder andere Frage beantworten konnten. Jens, du hast vorhin gesagt, dass wir vielleicht auch bei irgendeiner Geschichte, wo du unsicher warst, dass wir vielleicht auch kluge Kommentare bekommen. Davon gehe ich fest aus. Möchte mich an der Stelle auch nochmal bei den Kommentatoren bedanken, die unter dem ersten Teil kommentiert haben. Höchst kompetent, höchst interessiert und wohlwollend. Das hören wir natürlich auch gerne, ist ja ganz klar. Wo ihr spenden könnt, das blenden wir dann auch gleich ein, wenn wir schon beim Thema sind. Ja, Jens, vielen herzlichen Dank. Und ich hoffe jetzt erstmal, wenn ich rausgucke, hier bewirkt es sich langsam ein bisschen. Ich hoffe jetzt erstmal auf ein bisschen Regen und niedrigere Temperaturen. Im Winter wird das ganz anders aussehen, aber jetzt ist es, wie es ist. Vielen, vielen Dank, dass du dir auch ein zweites Mal diese über eine Stunde Zeit genommen hast und ja, wer weiß, wie es sich weiterentwickelt. Vielleicht werden wir sogar noch einen dritten Teil benötigen. Das machen wir dann, wenn es soweit ist. Also nochmal vielen Dank auch an die Zuschauer, an die Zuhörer und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Jens.
Tschüss, Tom.
Bis bald.